Vertrauen in ein Leben, das immer wieder so werden kann, wie du dir das wünschst, ist, glaube ich, grundlegend wichtig.
Heute heißt es Hello Miriam. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich wirklich total, dass ich die Folge mit euch teilen kann, denn Miriam ist auch eine Freundin von mir. Und was ich an ihr absolut schätze, ist, dass sie so feinfühlig ist. Und das liegt zum einen natürlich auch an ihrem Job als Psychotherapeutin, dass sie Menschen super gut lesen und einordnen kann. Aber natürlich auch an ihr als Mensch. Und sie kennt einfach ganz viele kleine Tipps und Tricks, die man anwenden kann, wenn es einem nicht so gut geht und was irgendwie nicht so gut läuft. Und dafür bin ich total dankbar als Freundin, aber auch als Podcasterin. Und da ist jetzt eine besondere Sache, die sonst nicht so ist. Sie teilt ihre ganz persönliche Geschichte mit uns und ich weiß, dass das für viele Therapeutinnen und Therapeuten ein absolut rotes Tuch ist. Wenn die Interviews geben, dann als Expertinnen und Experten oder Ratgeber. Und ich persönlich lerne aber immer am meisten von Menschen, wenn das, was gesagt wird, auch von Herzen und so aus eigener Erfahrung kommt. Und für mich sind das dann auch die ehrlichsten Ratschläge. Und deswegen danke, danke Miriam, dass dieses Interview so ein ganz persönliches geworden ist. Macht euch erstmal selbst ein Bild davon. Ich hoffe, ihr könnt genauso viel mitnehmen und jetzt sage ich viel Spaß bei Hello Miriam.
Ich glaube, da gibt es zwei große Momente in meinem Leben. Der erste war mit gerade 18 Jahren. Da hatte ich einen Autounfall, von dem eigentlich nicht wirklich wieder zu rekonstruieren ist, wie das passiert ist. Und so schlimm das auch irgendwie damals war, daraus kam, dass ich meine erste Psychotherapie gemacht habe, weil meine Eltern gesagt haben, so, du musst einfach wieder Auto fahren. Und bin dann in diese Therapie gegangen, die jetzt so rückblickend als selbst Psychotherapeutin irgendwie nicht so toll war. Aber ich habe angefangen, aus meiner alten Bubble so auszutreten und Dinge zu hinterfragen, recht früh und ohne Störung eigentlich, sondern einfach nur mit dieser Angst, dass ich kein Auto mehr fahren wollte. Und habe da sehr intensiv angefangen, über meine Eltern zu sprechen, über meine Familie und konnte mich dadurch irgendwie mit 18 auch schon gut aus meinem Elternhaus lösen oder habe Dinge verstanden, warum ich so bin, wie ich bin, die mich dann letztendlich auf den Weg gebracht haben, auch Psychotherapeutin zu werden. Und das war einfach super prägend letztendlich.
Das ist total krass. Also ich hatte das auch in meinem Leben, dass so sehr früh so ein Moment kam, wo man so anfängt zu reflektieren und nachzudenken, sich auf einmal so große Fragen stellt. Und das ist so, ich finde das irgendwie so erstaunlich, weil bei mir war es so, dass ich das Gefühl hatte, ich kann mit ganz vielen anderen in dem Alter, ich will nicht sagen, nicht mehr so anknüpfen, aber es war halt irgendwie eine andere Basis, ne?
Ja.
Wie war das so für dich? Was ist da so hochgekommen, was dich dann so, weiß ich nicht, weißt du, so verändert hat oder dich berührt hat oder wo du gemerkt hast, ach, irgendwie passt diese Welt da irgendwie nicht mehr so zu mir, wie ich jetzt bin?
Also es war irgendwie auch so das erste Mal dieses Gefühl, okay, ich hatte wirklich keine Kontrolle mehr. Vorher ist mir nie irgendwas Schlimmes passiert. Also ich war total behütet und es lief irgendwie alles auch so, wie ich das geplant hatte oder auch nicht geplant hatte. Es war halt einfach alles gut. Und dann passiert plötzlich sowas und du denkst so...
Wie ist das passiert?
Ich bin bei uns zu Hause mit einer Freundin aus unserem Parkplatz raus und frontal gegen die nächste Mauer gefahren.
Scheiße.
Das war wirklich... Und das waren dann schon so 30, 40 Meter, die ich wohl voll aufs Gaspedal gegangen bin. Und das Auto überschlug sich und die Achse ist gebrochen und ich war auch noch nicht mehr angeschnallt. Und bin aus einem ganz kleinen, schmalen Türspalt raus, aus dem nachher keiner mehr verstanden hat, wie da ein Mensch rauskommen konnte. Und war irgendwie kurz bewusstlos und habe nur diese Alarmanlage vom Airbag gehört, der ständig, also die Hupe geht ja da an, und das Auto war voller Rauch und ich dachte so, okay, ich bin tot. Und dann habe ich halt gedacht, okay, nee, ich bin nicht tot, ich muss aber hier raus. Und dann habe ich wieder eine große Lücke, also mir ist auch nichts wirklich passiert. Also ich hatte ein Schleudertrauma und das Knie irgendwie gesplittert und sonst nichts, aber dieses Auto war kompletter Totalschaden. Und es war halt direkt vor unserer Haustür und das Auto stand dann auch für diese Versicherung wie so 4 Wochen immer vor unserer Haustür und hat mich jedes Mal...
Mahnmal.
Ganz genau.
Krass,
und das war irgendwie wirklich... Und da ist so eine Ernsthaftigkeit irgendwie in mein Leben gekommen. Und ich dachte so, okay, es ist irgendwie nicht kontrollierbar. Oder es ist einfach, es passieren plötzlich Dinge, die dich so rausreißen, die du nicht verstehen kannst. Und das hat mich so viel weitergebracht in dem Moment durch so einen Schock, dass ich das Leben irgendwie mit einer anderen Angst auch, aber auch einer anderen Wertschätzung angefangen habe zu sehen, was viele Freundinnen von mir und Freunde in dem Alter überhaupt noch nicht hatten. Ne? Da ging es darum, möglichst viel Spaß zu haben. Und ich bin in einer eher ländlicheren Region aufgewachsen. Und da ist irgendwie, haben wir auch echt irgendwie viel getrunken zu der Zeit und so. Und es war für mich wirklich so, okay, nee, irgendwie muss ich was ändern. Und durch die Therapie habe ich natürlich recht früh dann irgendwann auch angefangen, noch mehr zu hinterfragen. Ich habe immer schon relativ viel hinterfragt. In meiner Familie war es auch so, dass Dinge sehr stark ausdiskutiert wurden und wir immer viel gesprochen haben. Aber dann habe ich mich eben auch gefragt, wieso das so ist. Also ich bin dann nochmal in eine andere Metaebene gegangen und habe wirklich meinen Blickwinkel auf mein Leben und auf meine Zukunft verändert in dem Moment. Oder nicht in dem Moment, sondern in dieser Phase.
Krass. Und das aber ja natürlich auch dauerhaft und nachhaltig irgendwie.
Genau.
Wie ist es dann für dich weitergegangen?
Dann habe ich eben, keine Ahnung, so 2 Jahre oder so diese Therapie gemacht, in der recht viel passiert ist und bin dann Dann bin ich in die Schweiz gegangen vor 1,5 Jahre und habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt und wollte eigentlich auch gar nicht mehr zurück ins Saarland, weil das Saarland für mich auch immer so ein Ort war, an dem ich meinen Horizont sehr begrenzt gefühlt habe und da raus wollte. Und damals hat mich dann leider die ZVS, damals gab es noch die zentrale Vergabestelle für Studienplätze, hat mich für Psychologie zurück ins Saarland geholt. Das heißt,
was hast du in der Schweiz gemacht? Ein Praktikum? Au-pair.
Au-pair. Ich war 1,5 Jahre da in der Familie.
In der Schweiz, au-pair? Ja.
In Genf, das war eine französisch-italienische Familie, in der ich mich wahnsinnig wohl gefühlt habe, war da irgendwie die freiste Person, die ich jemals war, hatte da 3 Kinder, mit denen ich heute immer noch Kontakt habe. Und Genf ist einfach eine wunderschöne Stadt, ne, mit dem See. Und ich war weg von meinen Eltern und es war einfach so, nee, also ich will nie wieder zurück. Ganz viel Sonnenschein da. Mhm. Und musste dann zurück ins Saarland und habe dann da mein Studium sehr, sehr schnell durchgezogen, weil ich einfach wirklich auch raus wollte.
Aber hattest du das Gefühl, dass du, als du dann wieder zurückkamst, dass es auch irgendwie gut war, so für irgendwas dann im Saarland das Studium zu machen? Oder ist es eine Zeit, wo du sagst, oh nee, ey, hätte ich mir echt anders gewünscht, habe ich nicht gebraucht?
Ich glaube, ich hätte es nicht gebraucht. Ja. Also das war irgendwie, ich war halt irgendwie bei meiner Familie und das war auch irgendwie schön, aber meine Eltern haben sich zu der Zeit auch getrennt. Also ein bisschen mehr Distanz hätte mir da schon ganz gut getan. Es war schön, irgendwie nur bei meinem Bruder dann auch zu sein. Aber ich glaube, es hätte mir besser getan, wirklich weiter weg zu sein. Mhm. Für meine persönliche Entwicklung.
Ich finde es immer so spannend, weißt du, wie Leute darüber, über so eine Zeit halt reden. Wir hatten es ja auch schon mal davon, dass irgendwie alles wahrscheinlich gut ist für irgendwas. Weiß ja, halt ja nicht genau. Immer für was. Und bei mir ist ja auch so, ich war ja dann in London nach dem Abi und habe Au-pair gemacht und bin dann auch, wollte irgendwie eine große Stadt oder so. Und dann kam der Zuschlag für Konstanz. Und da dachte ich so, oh Gott, ey, kleines Kaff am
ganz
Bodensee.
Genau.
Jetzt habe ich erst gestern eine Doku darüber gesehen. Und es ist einfach so schön. Ich kriege ganz tolle so Heimatgefühle. Und es war mit, also ich muss auch sagen, wahrscheinlich habe ich Dinge nicht so erlebt wie andere, bestimmt. Aber ich habe ganz tolle Freundschaften geschlossen in der Zeit, ne, weil halt alles so klein war und so eng und behütet und so familiär. Und diese Freundschaften habe ich bis heute und die waren super wichtig und super prägend für mich. Und deswegen weiß ich zum Beispiel, es hat mir zwar, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, ob es in einer anderen Stadt besser gewesen wäre, aber ich weiß, warum es gut war so.
Ja, ich glaube, das war auch schon alles gut so, wie es ist. Aber ich glaube, dieses Studium ist halt auch einfach painful. Also ja. Ich würde das auch tatsächlich nicht nochmal studieren wollen. Ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Aber die Statistik, also ne, du musst ganz viel Statistik machen, du musst ganz viele Dinge machen, die ich damals wirklich eher so als eine trotzige Miriam durchgestanden habe. Also okay, du willst irgendwie Psychologin werden oder Psychotherapeutin. Das heißt, du musst das machen. Aber ich empfand das sehr, sehr schikanös. Dieses Studium und bin da, war selten an der Uni, hab da irgendwie auch immer mal Dinge unterschreiben lassen, weil es war wirklich eine Qual, Und deswegen war ich da einfach auch in 3 Jahren durch.
Und du musst da ja aber auch trotzdem so Therapiestunden und sowas noch machen.
Nee, das ist Psychologiestudium. Das heißt, das, was du meinst, ist dann nochmal die Psychotherapeutenausbildung. Die kommt nach dem Studium.
Ah, okay. Und im Studium musst du das nicht machen? Nee. Ah, siehst du? Ich dachte immer, das musst du im Studium auch machen.
Nee, Psychologie geht es wirklich nur um diese Grundlagen. Da machst du schon irgendwie auch Sozialpsychologie, Entwicklung, Medien, also alles Mögliche. Klinische auch, klinische Psychologie. Aber da hast du keinen Kontakt mit Patienten.
Mhm. Und dann, das war ja wahrscheinlich nicht so das, was du wolltest.
Nee, absolut nicht. Musste ich durch. Und dann wusste ich natürlich, dass ich für die Psychotherapeutenausbildung richtig viel Geld brauche. Ne? Die ist teuer. Und habe dann für ein Dreivierteljahr in der Unternehmensberatung gearbeitet, weil ich wusste, da kriege ich schnell viel Geld, um die Psychotherapeutenausbildung zu bezahlen. Und dann habe ich die Ausbildung in Freiburg begonnen, im Breisgau. Weil ich damals eine Fernbeziehung nach Zürich hatte. Und das lief auch wirklich gut. Freiburg war aber auch wieder so ein kleines Nest. Mhm. Und da ist mir schnell auch die Decke auf den Kopf gefallen und bin dann nach der Trennung sofort nach Berlin. Also innerhalb von 2 Monaten war ich in Berlin. 2009 oder 2010. Und bin dann hier seitdem hier und bin irgendwie sehr, sehr, sehr happy hier. Und dann fing das an. Ich habe meine Ausbildung beendet hier nach 2,5 Jahren. Und dann kam der zweite große Wendepunkt.
Ich würde ganz gerne noch eine Sache vorher fragen. Wenn du dann diese Ausbildung machst, da beschäftigst du dich ja dann wieder auch voll mit dir, oder?
Ja, sehr. Also du brauchst ganz viele Stunden Selbsterfahrung. Du fängst an, Patienten zu behandeln, hast jede 4. Therapiesitzung eine Supervision durch einen sehr viel erfahrenen Therapeuten und bist halt wirklich ständig in diesem Kontext, dich mit dir selbst auseinandersetzen zu müssen, weil du oft getriggert wirst.
Ja, auch, voll. Ne? Deswegen, also, wie war das so für dich quasi nach, also so, ich stelle mir das so vor, du hattest jetzt so diese Phase, ne, sich super mit dir auseinandergesetzt, es hört ja auch nicht auf, man macht ja damit dann irgendwie einfach weiter, es ist ja einfach so, aber dann kommt nochmal so eine In-Your-Face-Phase, in der du dem Ganzen nochmal auf einer anderen Ebene ausgesetzt bist und dir das Ganze nochmal mehr anschauen musst und wahrscheinlich aber auch mit Therapieformen konfrontiert wirst, die vielleicht dir auch gar nicht so gut taugen, aber du musst da ja auch durch, oder?
Ja.
Wie war das so für dich und was kam da dann nochmal so für dich raus?
Also der harte Anfang war in der Uniklinik in Freiburg. Da habe ich in der Psychiatrie- und Psychotherapiestation gearbeitet oder in dem Zentrum dort. Ich habe die ersten 3 Monate gedacht, ich habe jede Störung von diesen Menschen hier, die ich behandle. Ne? Weil irgendwie du siehst in jedem natürlich, jeder Mensch hat depressive Züge, jeder hat ängstliche Züge. Also, und du sitzt dann da Menschen und denkst so, okay, du hast eine psychische Störung, also ich kenne das auch von mir. Und ich so, mein Gott, ich kann diesen Job gar nicht machen. Ich bin dazu nicht geeignet. Und das war so eine Zeit, da war ich so erschöpft, da habe ich wirklich ein Mittagsschläfchen gebraucht, weil das so intensiv war. Aber man gewöhnt sich dran und denkt so, okay, du trittst so 2-3 Meter zurück und denkst, okay, es ist irgendwie alles so ein bisschen normal. Und dann ist es auch wieder gesund. Und du denkst so, okay, jeder von uns hat irgendwelche Themen. Die Menschen, die dann in der Psychiatrie sind, bei denen ist es natürlich sehr, sehr ausgeprägt. Da sind viele Dinge, die auch wirklich schockierend sind. Also geschlossene Psychiatrie, da muss man wirklich durch jede Station auch einmal durch. Da siehst du Sachen und hörst du Sachen von Menschen, die gerade in der Psychose sind, die wirklich auch mal also festgehalten werden müssen. Das ist schon sehr beängstigend auch, vor allem für so Neulinge, die dann auch alleine auf Patienten in Anführungszeichen losgelassen werden. Also du musst die gleich auch behandeln. Da habe ich sehr damit gehadert, ob ich das wirklich schaffe. Das hat sich aber tatsächlich nach 3-4 Monaten gelegt und habe ich gemerkt, okay, es macht wirklich Spaß. Und dann hast du natürlich auch viel Unterstützung von den Kolleginnen, die da irgendwie mit dir arbeiten, weil es alles so eine gewisse Normalität bringt. Du lebst dann in einer Welt, in der 80% psychische Störungen jetzt erstmal vorrangig sind. Und auch daran gewöhnst du dich. Einige sagen irgendwie, man brüht irgendwie so ein bisschen ab. Musst du wahrscheinlich auch. Aber das Wichtige dabei ist auch irgendwie so die andere Seite deiner Leichtigkeit zu behalten und das Ganze nicht so zu stigmatisieren, auch von dir aus, und zu sagen, so ja, das ist, wie es ist. Und man kann da ganz viel tun und bewirken als Psychotherapeut. Und wenn du diesen Klick verstanden hast, kannst du, glaube ich, auch sehr, sehr gut als Psychotherapeut arbeiten.
Und wie hast du das als Mensch geschafft? Also so, jetzt liegen ja noch mal ein paar Jahre zurück, aber damals dann schon das so zu verstehen und so zu sehen, finde ich schon irgendwie eine Leistung.
Ich glaube, das war ein Prozess. Ich habe ganz viel mit Freunden, meiner Familie, Partnern gesprochen über Dinge, die mich belastet haben. Habe natürlich regelmäßig diese Gruppenselbsterfahrung gemacht und diese Einzelselbsterfahrung, die du im Rahmen dieser Ausbildung machen musst. Das heißt, da spricht man darüber, welche Dinge Patienten in dir auslösen und was sie mit dir selbst zu tun haben. Und da sind natürlich Tränen geflossen und da sind ganz große Dinge auch aufgerissen worden. Aber das Schöne war, dass das in der Gruppe passiert ist und es bei jedem so war. Das heißt, das hat wieder eine gewisse Normalität dann. Und diese ganzen Themen anzugucken, machen dich letztendlich einfach auch stärker. Und du bekommst so eine Relation dazu, was oder wie empfindsam du auch sein musst, um diese Empathie für wirkliches Leiden bei Patienten wahrzunehmen und damit umzugehen. Und ich glaube, wenn man eben diese Empathie oder diese Bereitwilligkeit hat, Menschen nicht so zu sehen, wie sie sind, ist es schwierig, auch empathisch und intuitiv zu behandeln.
Absolut. Ich finde es auch immer, das finde ich auch das Schöne, wenn ich Leute auch für meinen Podcast sehe oder sowas, ein Interview, ja, die schon sich immer ihre Scheiße mal angeguckt haben. Ich merke da einfach, da ist so eine, ich will nicht sagen, man wird milder mit anderen, aber man hat einfach ein anderes Verständnis für andere Menschen, egal was die gerade so durchmachen oder wie die so ticken oder sowas. Ja. Und das ist, ey, das ist so wichtig.
Ja.
Du hast von deinem zweiten Punkt gesprochen, auf den du dann zugerannt bist.
Ja, in großen Schritten. Der zweite Punkt war dann, als ich endlich fertig war mit Psychologiestudium, Psychotherapeutenausbildung, meine Approbation hatte, und dachte so, jetzt kann es endlich losgehen. Habe auch wirklich nach 3 Wochen nach der Approbation meine eigene Praxis im Prenzlauer Berg gehabt und wollte anfangen oder habe angefangen zu arbeiten, Patienten zu sehen, und diese ganze Bürokratie hat irgendwie nicht geklappt. Ja, also wie soll ich denn tagsüber mit Krankenkassen darum fighten, dass die Kosten für die Therapien meiner Patienten übernehmen und Patienten behandeln? Also das war, ist so ein enormer Aufwand für einen Psychotherapeuten, alle Dinge da zu bedienen, damit das auch wirklich klappt und du auch wirklich mal bezahlt wirst. Ne? Denn für die Ausbildung gibst du wahnsinnig viel Geld aus. Du bist irgendwie ständig dabei, dafür zu sorgen, dass du selbst irgendwie mal auf den grünen Zweig kommst. Du willst eigentlich was Gutes tun und gesellschaftlich viel, viel bewirken, damit es den Menschen besser geht. Und dann haut dir diese Krankenkasse schon wieder so eins rein oder das Gesundheitssystem und du kannst gar nicht so frei arbeiten, wie es dir eigentlich auch suggeriert wird. Und das hat mich total frustriert und dann habe ich eben mein Unternehmen gegründet damals, Junge und Kollegen, wo es genau darum ging, die Wartezeiten zu reduzieren für Psychotherapie oder für Psychotherapiepatienten, so ein Matching zwischen Patienten und Therapeuten zu finden. Das heißt zum Beispiel, da ruft ein Angstpatient an oder ich vermute, dass er eine Angststörung hat, in dem, was er mir erzählt. Und ich habe versucht, den dann auch zu einem Therapeuten zu schicken, der auf Angst spezialisiert ist oder sich sehr gut damit auskennt oder das gerne macht. Und das Unternehmen ist recht schnell recht groß geworden. Und ich habe eigentlich fast nur noch Geschäftsführung gemacht und hatte leider da auch einen Co-Gründer, der einfach ein anderes Wertesystem hatte. Da ging es irgendwie sehr viel dann um Geld und um Größerwerden unter meinem Namen. Und ich konnte das einfach mit meinen Werten nicht vereinen. Und da sind noch ein paar andere Dinge passiert, sodass ich mich aus meinem Unternehmen verabschieden musste. Und das musste leider mit Anwälten passieren.
Krass.
Und war ein wahnsinniger Kampf, weil das irgendwie so mein Baby war. Ich hatte das aus so einer Unzufriedenheit und so einer, das kann doch nicht sein, dass das so blöd organisiert ist in Deutschland, gegründet, wahnsinnig viel Energie und Mut auch da reingesteckt, Dinge verändern zu wollen, und gerate dann leider irgendwie an jemanden, der ein anderes Wertesystem hat, und ich habe das nicht gemerkt. Das wurde am Anfang, war es auch einfach nicht klar, weil das irgendwie so schnell so groß geworden ist.
Und ich glaube, das ist wie in so einer Verliebtheitsphase,
richtig,
oder?
Da richtig.
Da sieht man wahrscheinlich auch die ganzen Sachen,
richtig,
die offenen Zahnpastatuben und so
Kram, richtig,
weil das andere, der große Sinn und Zweck ist halt einfach so schön, ja.
Richtig. Und das hat mich nochmal richtig durchgewirbelt, über ein Jahr lang da irgendwie rauszugehen und das mit ansehen zu müssen, wohin das geraten ist. Und ich habe es einfach nicht gesehen, dass es dahin läuft, und musste dann sehr schnell raus, weil mir dann auch verschiedene Dinge vorgeworfen wurden, die sich dann zum Glück alle juristisch haben regeln können. Aber das war einfach so unschön für mich und so ein Vertrauensmissbrauch auch oder so eine, ich habe manchmal eine sehr gutgläubige, vielleicht kann man das sogar naive Herangehensweise an mein Leben nennen, die mir aber auch so eine Lebendigkeit gibt, Dinge zu tun, bei denen ich aber wirklich manchmal gegen die Wand renne und so erschüttert bin, dass manche Dinge so unfair sind, dass mich das mental so zurückgeworfen hat und ich dann wirklich so im Dezember vor 2 Jahren richtig down war und wirklich auch gemerkt habe, okay, jetzt hast du depressive Symptome, du musst wirklich mal runterfahren, du musst rausgehen. Und dann hatte ich einfach wirklich tolle Freunde um mich rum, die mich da rausgenommen haben, gesagt haben, so nee, du gibst das jetzt nicht auf, du hörst nicht einfach auf und gibst dem das Unternehmen mit deinem Namen, sondern dein Name muss da raus und dann kann der das irgendwie unter einem anderen Namen weiterlaufen lassen.
Aber was war so das Krasseste? Also, wenn du so viel Herzblut und Energie in eine Sache steckst, von der du ja auch glaubst, dass sie im Grunde so viel größer ist als nur deine Praxis, sondern ja auch so ein bisschen was gesellschaftlich bewirken soll und so. Und dann merkst du, du musst da quasi so dich ganz klein machen auf einmal und du wirst so unfair behandelt. Was war so das, was dich so am meisten getroffen hat in der Kiste?
Es war so eine menschliche Enttäuschung und bei mir dieses Gefühl, wie konnte ich mich denn so irren? Also so eine innere Verunsicherung, was habe ich denn da nicht kommen sehen? Und ich habe das wirklich nicht kommen sehen. Und es war dann plötzlich so in your face, okay, hier läuft was richtig falsch. Und tatsächlich auch Unwissenheit, weil das sehr klar getrennt war. Ich war diejenige, die für das Fachliche zuständig war, psychotherapeutische. Und mein Partner war eben für das Finanzielle zuständig. Und ich habe da sehr vertraut und habe mich da einfach auch nicht wirklich reingearbeitet, weil ich darauf vertraut habe, dass es klar getrennt ist. Ja,
klar.
Und dass dann aber Werte so auseinandergehen können und ich das entweder nicht sehen wollte oder nicht sehen konnte, das ist mir immer noch nicht ganz klar. Das hat mich innerlich so verunsichert, dass ich eine Zeit lang einfach auch an mir gezweifelt habe, weil das dieses Grundvertrauen so zerrüttet war. Ich gedacht habe so, was ist hier schiefgelaufen? Und ich habe erstmal mich gefragt, was ich eigentlich falsch gemacht habe und bin erst nach ein paar Monaten irgendwie drauf gekommen, so Moment, du bist hier irgendwie in einem komischen Manipulationsverhältnis gelandet. Das hat im Grunde gar nicht so viel mit dir zu tun, sondern du bist da reingeraten und musst jetzt das Beste draus machen. Es ist, wie es ist. Und dann kam auch nochmal ganz stark dieses Thema Achtsamkeit. Was kannst du denn jetzt tun, um da nicht mehr reinzugeraten in solche Beziehungskonstellationen? War damals auch in einer Beziehung, die irgendwie nicht so unanstrengend war. Und eins zum anderen habe ich mich da Schritt für Schritt rausgekämpft. Und das ist dann dieser Punkt, wo ich sagen kann, danke, dass alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Denn ich bin heute an einem Punkt, an dem ich niemals gedacht habe, dass ich da hinkomme und es auch niemals geplant habe. Ich bin super happy, mache genau die Dinge, die mich wirklich täglich auch irgendwie glücklich machen. Und es kann aber auch nur so sein, weil ich weiß, wie scheiße das in der Vergangenheit gelaufen ist und ich eine ganz andere Wertschätzung und Achtsamkeit für meinen Alltag bekommen habe. Und dadurch musste ich wirklich durch dieses Tal laufen, mit allen Emotionen, die dazugehören.
Es ist so krass, weil wenn ich mir so die Biografien, die ganz unterschiedlich sind, immer wieder angucke, es ist oft so, dass es so ein paar Dämpfer irgendwie gibt, finde ich. Also nicht nur einen, sondern du brauchst dann immer noch mal so nach ein paar Jahren wieder was, um dann zu realisieren, okay, jetzt habe ich es halt richtig gecheckt und ich weiß jetzt wirklich, was los ist und ich guck's mir auch an. Und ich glaube auch so, man kriegt dann immer noch mal eins drauf, wenn man es halt nicht macht, ne?
Ja.
Irgendwie.
Ja.
Und es ist dann wie so ein Magnet, dass du das auch alles anziehst. Richtig. Und dann kommt die Beziehung noch dazu, die irgendwie toxisch ist und dann kommt, was auch immer, ja, alles irgendwie so, Familie oder so. Wie hast du das geschafft eben? Oder wie kommt man dahin, dass man genau da nicht mehr reingerät? Weil ich glaube, das ist eine Sache, die sehr, sehr viele Menschen betrifft.
Ja, ich glaube, also so ist es bei mir. Ich habe so ein Bewusstsein dafür bekommen, welche Signale mir mein Körper schickt und diese wirklich ernst zu nehmen. Also ich bin eine Zeit lang ganz viel über Körpersignale hinweggegangen. Ne? Wie so, wenn ich Kopfschmerzen hatte, keine Ahnung, dann habe ich irgendwie 2 Liter Wasser getrunken und dann war das irgendwie wieder weg. Anstatt mal zu sagen, so Moment, du hast eigentlich nicht zu wenig getrunken, sondern irgendwas macht dir gerade Kopfschmerzen, du bist super angespannt. Und jetzt ist es so, dass ich, wenn ich irgendwo bin und merke so, oh, du bist aber angespannt, irgendwie schlägt dein Herz schneller oder was ist denn los, wieso ziehst du denn die Schultern so hoch, bin ich in dem Moment, fange ich an zu atmen, zu sagen, so, jetzt lehnst du dich mal zurück, lehn mich wirklich zurück und sag so, es ist doch eigentlich gerade alles okay. Oder hör zumindest rein und unterbreche dann diese Situation sofort. Also wenn es mir nicht gut geht oder ich merke, irgendwie bin ich super angespannt, muss ich nicht sofort wissen, warum. Aber ich weiß, dass ich an der Situation was ändern muss, und zwar jetzt. Und dann stehe ich kurz raus, gehe auf die Toilette oder keine Ahnung was, aber nehme mir so ein bisschen Raum, genau, um diesen Signalen wirklich auch den Raum zu geben, um nicht ständig über meine Themen hinwegzurennen und an einem Punkt anzukommen, wo ich schon wirklich tief drin stecke und merke so, okay, jetzt musst du richtig Arbeit aufwenden, um dich da wieder rauszugraben. Und das hat sich sehr verändert. Also dieses Bewusstsein für mich, auch durch diese Achtsamkeitsübung, ich meditiere viel und habe da eben auch dieses Tool von Headspace entdeckt, was ich irgendwie jeden Tag mache, womit ich einfach sehr schnell rauskomme.
Meditations-App.
Genau. Ne?
In der man so einstellen kann, ja auch wie lange, und man kann sich auch nur für ein paar Minuten rausnehmen oder halt viel länger.
Ganz genau. Und durch diese Übung schaffe ich es mittlerweile, durch 3 Minuten mich da so rauszubeamen und zu merken, okay, dieses Herzrasen ist jetzt da oder diese Unruhe ist jetzt da, aber du bist nicht die Unruhe oder diese Traurigkeit oder diese Überforderung, sondern das ist ein Gefühl. Das hat jetzt einen Grund, aber den kann ich vielleicht jetzt aktuell gar nicht regeln. Was ist denn jetzt dran? Und das mache ich halt wirklich seit vielen Jahren täglich. Und das ist wirklich wie programmiert. Wenn ich anfange, das zu machen und die Augen zumache und durchatme, ist das da.
Und dann kommst du auch schneller runter, ne?
Ja. Viel schneller. Und das hat sich extrem verändert.
Ich habe das auch gemacht, als ich noch im Großraum gearbeitet habe. Da sind dann so viel Stimmgewirr und so, und es ist super laut. Und wenn ich dann manchmal nicht mehr konnte, dann habe ich das auch gemacht. Und einfach Headspace an, 3 Minuten, und dann ging es irgendwie weiter. Aber wenn du jetzt in so einem Loch bist, weißt du, und du hast nur diese Scheiße irgendwie angezogen und du willst da wieder raus, dann reicht ja, also okay, abgesehen davon, dass du vielleicht eine Therapie machen solltest, kannst, was auch immer, reicht ja aber auch so ein Headspace nicht. Also du erkennst vielleicht sogar irgendwann deine Signale und du weißt, wie du darauf achtest, aber ich merke immer wieder, dass Leute quasi sich sowieso von außen betrachten und das sehen, ja, ich habe das und ich sollte, aber kriegen es nicht hin, sich da rauszulösen irgendwie, weil das doch noch alles zu fest ist und zu tief sitzt und so. Gibt's da irgendwie noch andere Sachen beim Thema Achtsamkeit auch, die du so für dich rausgezogen hast, wo du gemerkt hast, das hat mir auch geholfen, abseits von Meditation?
Ja, Gespräche. Also es ist dann auch oft so, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Ne? Irgendwie, du bist da so drin und kannst dich gar nicht mehr von deinen Themen distanzieren. Und dazu braucht man Freunde, die das für dich, oder halt einen Therapeuten oder einen Coach, der für dich wie so, also der dieses Chaos in deinem Kopf einfach mal sortiert. Und da reicht manchmal auch wirklich ein 20-minütiges Gespräch von einer Freundin, die einfach sagt, guck mal, oder ich rede ganz viel mit meinem Bruder, der einfach sagt so, Moment, also nee, du hast dich gerade total verfangen in dem Thema, guck doch mal, das ist doch so und so und so und das ist der Trigger und das ist gerade, siehst du das Problem vor lauter Problemen gar nicht. Es gibt eigentlich gar kein Problem. Und wenn du Leute hast, die dich von außen so ein bisschen strukturieren, bei denen du dich natürlich auch geöffnet haben musst und wo du auch einfach diese Themen annehmen kannst, wenn dir jemand sagt, du bist gerade völlig auf dem falschen Pfad oder, sorry, schalt mal deinen Drama-Button ein bisschen runter. Das ist alles gar nicht so schlimm, wie du das denkst, weil ich auch gerne irgendwie mal ein bisschen zu hoch fliege. Und das dann annehmen kannst, ist es halt wirklich so schön entspannend, Leute zu haben, von denen du weißt, okay, ich muss die und die und den anrufen und danach geht's mir besser, weil die in dem Moment wissen, was gut für mich ist. Und dieses Vertrauen und auch einfach die Leute kann ich zählen, zu jeder Zeit. Und das ist so schön, wenn du dich geöffnet hast, das anzunehmen, und so kann man seine eigene Familie auch einfach aufbauen. Und zu sagen, ich habe einfach, das ist eine Handvoll von Freunden und meinem Bruder, bei denen ich genau weiß, wenn es mir schlecht geht und ich irgendwie merke, mein Kopf ist so unruhig, ich rufe die an und danach geht's mir gut. Und das ist also diese Kommunikation und Austausch und sich öffnen, vertrauensvoll, ist, glaube ich, für mich so das wichtigste Tool. Das steht auch noch über Meditation, was mir dabei hilft, Dinge zu strukturieren und einfach zufrieden zu sein.
Total schön. Wie hast du es geschafft dann aus diesem, also wie ist es dann für dich weitergegangen nach diesem Loch und Gespräche? Und ich stelle mir vor, du bist jetzt so ein bisschen wieder gestärkt und machst dann dein eigenes Ding und hast dich nicht unterkriegen lassen, sonst wärst du heute nicht hier. Was machst du jetzt? Wie bist du dahin gekommen, was du heute machst?
Das war ein langer Prozess. Also ich habe auch bewusst dieses tiefe Tal durchgelebt und habe mir Zeit gegeben und habe gesagt, das ist jetzt so, wie es ist und das geht jetzt einfach alles nicht so schnell, sondern du bist angeschossen und das muss verheilen. Irgendwie viele, die denken, ja gut, das Thema ist jetzt ja vorbei, jetzt stelle ich mich nicht so an, es geht jetzt weiter. Ich habe da schon auch mein gebrochenes, angeschossenes Bein sehr wahrgenommen und habe dem auch die Zeit gegeben, die es gebraucht hat.
Ganz wichtiger Punkt.
Ja, total, total. Und das ist nicht leicht. Und ich denke, zwischendurch habe ich oft gedacht, so, oh Mann, ey, das ist ja immer noch da. Ja. Und war total ungeduldig.
Es gibt immer so Phasen, ne? So, oh, und dann denkst du so, ja, es ist jetzt schon vorbei, aber es ist halt
und dann nicht kommt die Welle von hinten, die dich nochmal mitnimmt. Aber das ist dann so, wie es ist. Das ist schmerzhaft. Aber das bedeutet, du gehst durch diesen Prozess ordentlich und dann ist es irgendwann auch wirklich gut.
Ja.
Und da geht es auch wieder um dieses Bewusstsein zu sagen, so, das Leben ist einfach nicht nur bergauf und es ist keine gerade Linie, sondern diese Täler und Berge, die gehören einfach dazu und die muss man mitnehmen und akzeptieren, denn ansonsten ist es nicht wahrhaftig. Hm. Ansonsten kommt irgendwann die Welle und die holt dich ein und dann mit voller Wucht. Deswegen bin ich da durchgegangen, das hat die Zeit gebraucht, die es brauchte und das war letztendlich, glaube ich, dann schon auch ein Jahr.
Und das ist noch gut, trotzdem.
Ja, das ist noch gut, aber ne, das ist so ein, ja, ich meine, ich, das hat sich für mich angefühlt, als hätte ich irgendwie mein Baby verloren, ja, ne, mein Unternehmen. Und von außen wurde das von vielen auch gar nicht so ernst genommen. Ich dachte so, ja, come on, irgendwie, dir geht's doch gut, du hast doch einen geilen Job. Ich dachte so, aber es ist für mich so ein krasser Verlust. Ich habe da mit vollem Herzen dran geglaubt und ich habe das wirklich verloren. Und habe mich da von vielen auch gar nicht gesehen gefühlt. Ich dachte so, okay, das ist für mich kein Business gewesen, sondern das war irgendwie mein Baby. Das war mein Unternehmen, was ich Schritt für Schritt aufbauen wollte.
Teil von
dir. Ja, und habe da auch meine Zukunft drin gesehen und das ist jetzt weg. Und das konnten viele einfach wirklich nicht verstehen. Und im Rahmen dessen musste ich mich irgendwie dann auch von einigen Leuten trennen, was dann auch wieder so zu diesem Prozess oder zu einer Verzögerung geführt hat. Aber weil ich auch echt intensiv bin und diese Dinge dann durchgehen wollte.
Ja, ich kenne das auch.
Ist, wie es ist. Auch das muss ich akzeptieren. Aber dann kam seit Ende letzten Jahres, ist das bei mir so steil bergauf gegangen, ganz plötzlich. Also ich hatte den Prozess sicherlich vorbereitet innerlich, aber es war nicht bewusst. Und dann kamen so gute Dinge. Ich dachte so, wo kommt das denn jetzt her? Und dann kam ein Verlag, der mir angeboten hat, ein Buch zu schreiben. Ich dachte so, da habe ich nie mit gerechnet.
Bist du gerade mittendrin?
Genau, bin ich gerade mittendrin. Und ich habe neue Leute kennengelernt, die mich total inspirieren. Ich habe meinen Freundeskreis irgendwie verändert. Ich sehe mich irgendwie auch ganz anders, habe mich ganz anders positioniert und habe mich Dingen geöffnet, eben weil ich reifer geworden bin und mich noch mehr verstanden habe durch diese Krise, dass ich neue Türen geöffnet habe und ich habe diese Türen genommen. Ich bin da durchgegangen. Mhm.
Und dann ziehst du auch genau die an, ne? Wenn
ja,
du es
richtig
einmal gerafft hast, dann kommt, das kenne ich auch, dann kommt immer so mehr und denkst, ey, woher kommt das
ganz
auf
genau
einmal? Wo wart ihr vorher?
Ganz genau.
Ja.
Das ist Wahnsinn.
Und was machst du jetzt beruflich? Also, wo stehst du jetzt gerade? Was ist so dein Stand irgendwie?
Also, mein Stand ist wunderbar ausgeglichen in ganz vielen verschiedenen Dingen. Ich habe dann einfach auch im Rahmen dessen gemerkt, dass ich nicht nur Psychotherapeutin sein kann, weil mir das zu viel Schwere bedeutet und mich auch zu viel mitnimmt. Und habe mich dann auch vor vielen Jahren schon dazu entschlossen, auch irgendwie Coach zu sein oder Coachin zu sein. Also ich mache aktuell sehr viel Coaching. Ich arbeite mit Firmen zusammen, behandle oder arbeite mit Führungskräften zusammen, aber auch mit Menschen, mit Individuen, die an einer Lebenskrise stehen oder zufriedener werden wollen, Dinge verändern wollen, Entscheidungsschwierigkeiten haben und einfach so eine Unzufriedenheit in ihrem Leben spüren, ohne Anleitung zu wissen, wo es jetzt eigentlich hingehen soll. Das heißt, ich schaffe mit denen zusammen Visionen, was so ganz nach vorne gerichtet ist, ne? Und das gibt mir total viel Power. Das mache ich von Dienstag bis Donnerstag. Das heißt, ich bin Dienstag, Mittwoch, Donnerstag in meiner Praxis. Montag und Freitag arbeite ich für Headspace. Ich arbeite für diese Achtsamkeit und Meditations-App, bin da Botschafterin für Achtsamkeit und mentale Gesundheit.
Das kam jetzt ja auch alles dann dadurch.
Ganz genau, ganz genau. Das hat sich auch alles entwickelt. Und schreibe eben dieses Buch, was im Januar rauskommen wird, was sehr viel anstrengender ist als gedacht und mich wieder in neue Herausforderungen bringt, weil ich mich wieder anders strukturieren muss. Aber ich habe halt diese Selbstbestimmung in meinem Leben weg. Ne? Ich kann meinen Morgen für mich gestalten. Ich stehe auf und muss jetzt nicht um 8 irgendwo stehen und behandeln oder zu einer Chefarztvisite, sondern ich sehe Patienten ab 11, dann häufig irgendwie bis 20 Uhr abends. Aber ich kann diesen Morgen für mich gestalten, wie ich das möchte. Ich kann auch sagen, ich schlafe bis um 9 oder ich stehe halt wirklich um 7:30 auf und mache Sport oder gehe genau in dem Tempo in den Tag, in dem ich das Gefühl habe, ich kann gut durch diesen Tag gehen mit dieser Power. Und das sind Dinge, die habe ich mir irgendwie erarbeitet und die geben mir so viel Zufriedenheit. Und deswegen bin ich einfach so glücklich, weil ich so selbstbestimmt sein kann und weg von dieser Fremdbestimmung, die eben jungen Kollegen auf mich ausgeübt hat, eben diese Chefrolle und dieses, es wird von mir so ein Bild erwartet. Ich habe mein eigenes Bild jetzt und das funktioniert für mich total gut und ich kann das portionieren, wie ich das möchte. Und das ist, ich genieße das in vollen Zügen.
Wie heißt deine Praxis jetzt?
Bitte?
Wie heißt deine Praxis jetzt?
Die heißt, also die hat eigentlich gar nicht so einen richtigen Namen, aber ich heiße MJ oder MJ, Miriam Junge Coaching und Therapie.
Na, also hast du deinen Namen letztens beibehalten.
Ja, den habe ich beibehalten. Es war eine Zeit lang sogar unklar, ob ich den behalten darf, ob ich den wiederverwenden darf, weil mein Name ist natürlich nicht geschützt und ich habe auch nicht.
Es ist Wahnsinn.
Aber genau, ich habe jetzt meinen vollen Namen da drin. Das Unternehmen hieß ja nur Junge und Kollegen und heißt jetzt Miriam Junge Coaching und Therapie.
Wenn es so eine Sache gibt, die du gerne anderen Menschen mitgeben würdest, so nach allem, was du bisher für dich mitgenommen hast, und das ist ja doch auch einiges. Was wäre das?
Ich habe eine Weile vergessen, in mein Leben zu vertrauen. Und dieses Gefühl, du darfst wirklich vertrauen. Und das ist wahnsinnig schwer, das zu bekommen oder wieder aufzubauen. Aber dieses Stück Leichtigkeit und vielleicht auch Naivität in Situationen immer wieder sich zu sagen, du darfst auf dein Leben vertrauen und diese fast Affirmation, sich immer wieder zu sagen, es wird schon alles gut werden, richtet einen selbst so auf, dass man ganz andere Dinge sehen kann. Und so schwer das auch sein mag in vielen Situationen, dieses Vertrauen in ein Leben, das immer wieder so werden kann, wie du dir das wünschst, ist, glaube ich, grundlegend wichtig. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist die Wertschätzung und Dankbarkeit dafür, dass schwierige Dinge im Leben passiert sind und dich eigentlich wirklich gestärkt haben, wenn du den Blick dafür entwickelst, das auch so sehen zu können. Und die Dankbarkeit dafür, die kleinen Dinge im Leben, im Alltag, ne, wie Begegnungen oder wie ein gutes Gespräch oder tatsächlich einfach, ne, du hast mir so schöne Blumen mitgebracht. Ich werde mir die jetzt irgendwie hier hinstellen und ich freue mich daran. Und das sind so Kleinigkeiten, die einfach super schön sind und die kann jeder in seinen Alltag einbauen. Und ich glaube, das kann einem immer wieder durch achtsames Wahrnehmen von Menschen, von Situationen, das kann einem immer wieder ganz viel Kraft und Lebensfreude im Alltag geben.
Das war Hello Miriam. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wenn ja, dann freue ich mich, wenn ihr sie teilt, wenn ihr Hello Yara weiterempfehlt und mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Und falls ihr Leute kennt, deren Geschichte unbedingt gehört werden sollte, dann meldet euch bei mir. Bis nächste Woche bei Hello Yara.